Das Jazzstudio Nürnberg präsentiert Jazztime Nürnberg.
Heute mit Ulrich Wallauer-Faderl und der ersten Ausgabe einer neuen Sendereihe mit dem Titel Jazz Greats Revisited. Historische Aufnahmen neu aufgelegt. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute, vor einer Woche, habe ich Ihnen unter dem Motto What's New? Neuerscheinungen auf dem Jazzplattenmarkt präsentiert. Wie stets bei der Suche nach geeigneten Stücken für diese Sendung, bin ich dabei, neben Werken aktueller Bands und zeitgenössischer Musiker, auch auf eine Reihe von Neu- oder Wiederveröffentlichungen historischer Aufnahmen gestoßen. Und weil unter den entsprechenden Angeboten diverser Plattenlabels tatsächlich auch einige Preziosen zu finden sind, möchte ich heute eine Art Pilotprojekt starten. Einer lockeren Sendereihe, die Ihnen unter dem Titel Jazz Greats Revisited, historische Aufnahmen neu aufgelegt, eine, wie immer, subjektive Auswahl aus dem einschlägigen Angebot der letzten Wochen und Monate bietet. Ulrich Wallauer-Faderl begrüßt Sie zur heutigen Ausgabe von Jazztime Nürnberg auf UKW 94,5, der Welle von Radio F. Zu Anfang der Sendung hörten Sie eine Live-Aufnahme vom 15. November 1963, aufgenommen im legendären Jazzhus Montmartre in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Zu hören waren der Tenorsaxophonist Archie Shepp und sein Quintett mit einer Komposition von Thelonious Monk, der uns in der heutigen Sendung sicherlich noch das ein oder andere Mal begegnen wird. Monk's Mood. Zu finden ist diese Nummer auf einer audiophil produzierten Vinylscheibe, die unter dem Titel Archie Shepp and the New York Contemporary Five Volume 2 am 15. Mai letzten Jahres bei Storyville Records erschienen ist. Das Kopenhagener Unternehmen wurde 1952 gegründet und bezeichnet sich als das älteste Independent Jazz Label in Europa. Volume 1 ist ebenfalls bei Storyville Records im November 2018 in gleicher Aufmachung erschienen. Die 1975 gegründete Schweizer Plattenfirma Headhut Records startete 2019 unter seinem Sublabel Aesthetics eine Editionsreihe mit der Bezeichnung Revisited, die sich ausschließlich der Wiederveröffentlichung bedeutsamer historischer Aufnahmen widmet. Im Programm dieser Reihe finden sich neu zusammengestellte und remasterte Aufnahmen, unter anderem ebenfalls von Archie Shepp, des Weiteren von Albert Eiler, Sun Ra, Cecil Taylor, Paul Bley, Charlie Parker oder auch John Coltrane. Nach den Veröffentlichungen von The John Coltrane Quartet Impressions Graz 1962 im Dezember 2019 und dessen zweiten Teil mit dem Titel The John Coltrane Quartet My Favorite Things Graz 1962 im Juli 2020 folgte nun im Frühjahr dieses Jahres ein drittes Coltrane-Album. Es trägt den Titel John Coltrane Quartet Newport, New York, Alabama 1963 Revisited. Zu finden auf dieser Scheibe sind Live-Aufnahmen, die entstanden sind im Juli 1963 beim Newport Jazz Festival und im Oktober desselben Jahres im namhaften New Yorker Jazzclub Birdland. Die beiden letzten Nummern auf der CD wurden am 18. November 1963 im berühmten Tonstudio von Rudy Van Gelder in Englewood Cliffs, New Jersey aufgenommen. Eine dieser beiden Nummern trägt den Titel Alabama und nimmt Bezug auf einen rassistisch motivierten Bombenanschlag auf die 16th Street Baptist Church in Birmingham, Alabama. Dort hatten am 15. September 1963 Mitglieder des Ku Klux Klan mindestens 15 Dynamitstangen gezündet. 4 schwarze Mädchen starben und 22 weitere Personen wurden verletzt. Auf die Frage des für die Aufnahme verantwortlichen Produzenten Bob Thiele, ob das Stück eine Beziehung zu diesem 2 Monate zuvor erfolgten Anschlag habe, entgegnete Coltrane: Es gibt musikalisch etwas wieder, was ich da unten gesehen habe, in Musik übersetzt durch mich selber. Das John Coltrane Quartet mit John Coltrane am Tenorsaxophon, McCoy Tyner am Piano, Jimmy Garrison am Bass und Elvin Jones am Schlagzeug mit Alabama. Thank you. Alabama. Ein mehr von Traurigkeit und Melancholie als von Zorn bewegtes musikalisches Mahnmal für das feige, rassistisch motivierte Bombenattentat auf die 16th Street Baptist Church in Birmingham, Alabama. Vom 15. September 1963, bei dem 4 schwarze Mädchen ihr Leben verloren. Aufgenommen 2 Monate später, am 18. November, vom Quartett des Saxophonisten John Coltrane. Wiederveröffentlicht wurde diese Nummer auf der CD John Coltrane Quartet Newport, New York, Alabama, 1963, Revisited, die im Frühjahr dieses Jahres vom Schweizer Label Hat Hat Aesthetics veröffentlicht wurde. Die Bezeichnung Aesthetics, geschrieben EZZ-Tetics, ist übrigens eine Referenz an das gleichnamige Album des 1923 in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio geborenen Pianisten und Komponisten George Russell aus dem Jahr 1961. Die letzte der sechs Nummern auf diesem Album ist eine radikale Überarbeitung des Thelonious Monk Standards Round Midnight mit einem langen Altsaxophon-Solo von Eric Dolphy. Thelonious Monks Round Midnight in einer Interpretation des Sextetts des Pianisten George Russell. Neben Russell waren zu hören Don Ellis an der Trompete, Dave Baker Posaune, Steve Swallow Bass, Joe Hunt am Schlagzeug und mit einem ausgedehnten Solo Eric Dolphy am Altsaxophon. Zu finden ist diese Aufnahme auf dem Mitte 1961 vom Label Riverside veröffentlichten George Russell-Album Aesthetics. Jazzmusik, das Hören zu Hause, bei mir meist über Kopfhörer, das Live-Erlebnis eines Konzerts, die Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte und ihren Akteuren, bietet auch immer wieder die Chance für überraschende Erfahrungen und Neuentdeckungen. Oft ist das auch verbunden mit dem Überbordwerfen von Vorurteilen. Bei mir betraf das jüngst den Namen Kurt Edelhagen. Der war bei mir, soweit ich überhaupt von ihm Notiz genommen hatte, unter der Rubrik Tanzmusik abgelegt und dementsprechend ignoriert worden. Nun ist Anfang dieses Jahres eine Box mit 3 CDs herausgekommen, die deutlich machen, was Edelhagen, der im letzten Jahr seinen 100. Geburtstag hätte feiern können, war und ist. Einer der wichtigsten Protagonisten des deutschen Nachkriegsjazz. Selbst die amerikanischen Besatzer fanden Gefallen an dem ausgefeilten Sound von Edelhagens Big Band. Und so machte der akribische Bandleader seine ersten Rundfunkaufnahmen für den amerikanischen Soldatensender AFN. Erste deutsche Studioaufnahmen entstanden dann für den Bayerischen Rundfunk, und zwar am 24. September 1950 im Studio Nürnberg, auf dessen im Vorjahr neu bezogenen Gelände an der Wallensteinstraße. 1952 wechselte Edelhagen zum Südwestfunk Baden-Baden und 1957 schließlich zum Westdeutschen Rundfunk in Köln. Aus Edelhagens Kölner Zeit stammen auch die wiederentdeckten Aufnahmen, die nun in der erwähnten 3 CDs umfassenden Box zu finden sind, die am 26. März dieses Jahres unter dem Titel Kurt Edelhagen and His Orchestra, the Unreleased WDR Jazz Recordings 1957 to 1974 beim Label Jazzline Classics veröffentlicht wurde. Die Liste der bei diesen Aufnahmen zu hörenden Solisten umfasst so hochkarätige Namen wie Maynard Ferguson, Philly Joe Jones, Benny Bailey, Chicks Wickham, Toots Thielemans oder die deutschen Jazzgrößen Albert Mangelsdorf, Manfred Schof und Peter Trunk. Dass Kurt Edelhagen nicht nur ein hervorragender Bandleader und Arrangeur war, sondern auch respektable Kompositionen zu Papier gebracht hat, dafür steht die folgende Nummer. 4 plus 3 oder auch 4 plus 3. We'll be right back. Class 3. Eine Aufnahme von Kurt Edelhagen and his Orchestra. Entstanden am 12. Juni 1970 im Studio 7 des Westdeutschen Rundfunks in Köln. Als Solisten bei dieser Komposition des Bandleaders waren zu hören der US-Amerikaner Chicks Wickham an der Posaune, der aus Jamaika stammende Tenorsaxophonist Wilton Gaynor sowie der serbische Pianist Bora Rokovic. Im Nachlass des 2001 in Genf verstorbenen US-amerikanischen Musikproduzenten und Impresarios Norman Granz ist vor einiger Zeit der Mitschnitt eines Konzerts aufgetaucht, das die Grande Dame des Jazzgesangs Ella Fitzgerald am 25. März 1962 und damit genau einen Monat vor ihrem 45. Geburtstag im Berliner Sportpalast gegeben hat. Auf der am 2. Oktober 2020 vom Label Verve Records unter dem Titel Ella Fitzgerald The Lost Berlin Tapes veröffentlichten Scheibe erleben wir eine gut gelaunte Künstlerin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. So wie hier bei ihrer Interpretation eines populären Songs des Komponisten Matt Dennis und des Textdichters Earl Brandt. Angel Eyes.
Hi, thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Try to think that love's not around, but it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no because my angel eyes ain't here. Angel eyes, that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight. So drink up all you people. The facts uncommonly clear. Gotta find who's now number one and why my angel eyes. Oh, oh, oh. Excuse.
Angel Eyes. Ella Fitzgerald und ihre dreiköpfige Begleitband, bestehend aus dem Pianisten Paul Smith, dem Bassisten Wilfred Middlebrooks und dem Schlagzeuger Stan Levy. Beeindruckender Gesang und eine punktgenaue, auf das Wesentliche reduzierte Begleitung. Vokal-Jazz allererster Güte. Zu finden auf dem am 2. Oktober letzten Jahres bei Verve Records erschienenen Album Ella Fitzgerald – The Lost Berlin Tapes. Und weil's so schön war, hier noch ein zweiter Song von dieser Scheibe. Wiederum ein Klassiker aus dem Great American Songbook, den übrigens Billie Holiday als erste aufgenommen hat, und zwar im Januar 1946. Hier ist Ella Fitzgerald mit Good Morning Heartache.
All right. All right. Später. Good morning, heartache. Good morning, heartache. You old gloomy sight. Good morning. Thought we said goodbye last night. I turned and tossed, it seemed, until you had gone. But here you walk off with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away, and now I start each day by saying to you, good morning, heartache, what's new? Yeah.
Good Morning Heartache. Die wundervolle Ella Fitzgerald bei einem Konzert am 25. März 1962 im Berliner Sportpalast. Ebenfalls bei einem Konzert mitgeschnitten, jedoch unter völlig anderen Umständen, wurden die Aufnahmen für das Album, das ich Ihnen nun vorstellen möchte. Zunächst ein paar Worte zu dessen Entstehungsgeschichte. Nach der Ermordung des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King Jr. im Jahr 1968 hatten die Rassenspannungen in den USA rasant zugenommen. Auch Palo Alto, eine weitgehend weiße Universitätsstadt in Kalifornien, wurde von den Ereignissen jener Tage erfasst. Vor diesem Hintergrund hatte der Student Danny Scheer seinen Traum gefasst und verwirklichen können, den Pianisten Thelonious Monk für einen Auftritt an der Palo Alto High School zu gewinnen. Sein Ziel? Zur Einheit der Rassen in seiner Gemeinde beizutragen sowie Spenden für das internationale Komitee seiner Schule zu sammeln. Das in der Highschool ausgehängte Plakat warb für das Konzert am Sonntag, den 27. Oktober 1968 um 14 Uhr im Pearly High Auditorium. Als Ticketpreis wurden $2 aufgerufen. Trotzdem hatte Scheer Mühe, die Tickets an den Mann oder an die Frau zu bringen, da ihm niemand glaubte, dass zu dieser Zeit und an diesem Ort ein solches Ereignis möglich wäre und der als exzentrisch bekannte Monk überhaupt auftauchen würde. Erst als mehrere hundert Menschen auf dem Parkplatz der Schule auf die Ankunft von Monk warteten und dann erst ihre Tickets kauften, fand das Konzert schließlich statt. Und als dann noch der Hausmeister der Schule sein privates Tonbandgerät zum Konzert mitbrachte, waren die Voraussetzungen geschaffen für diese denkwürdigen Aufnahmen, deren Qualität angesichts des zur Verfügung stehenden Equipments überraschend gut ist. Hinzu kommt, dass die bislang verschollenen Mitschnitte die einzigen bekannten Aufnahmen des Monk-Quartetts in dieser Konstellation sind. Hier nun Thelonious Monk am Piano, Charlie Rouse am Tenorsaxophon, Larry Gates am Bass und Ben Reilly am Schlagzeug mit Epistrophe. Thank you. Epistrophe, eine der berühmten Kompositionen von Thelonious Monk, für die, und das bleibt häufig unerwähnt, der Drummer Kenny Clarke mitverantwortlich zeichnet. Zu finden ist diese Aufnahme auf dem am 18. September letzten Jahres vom Label Impulse Records veröffentlichten Album Thelonious Monk Palo Alto Live. Wir nähern uns dem Ende der heutigen Sendung von Jazz Time Nürnberg, die unter dem Titel Jazz Greats Revisited – Historische Aufnahmen neu aufgelegt stand. Es liegt in der Natur der Sache, dass es sich bei einem Großteil neu oder wiederentdeckter historischer Aufnahmen um Konzertmitschnitte handelt. Häufig sind nicht geklärte Urheberrechtsfragen oder auch das mangelnde Interesse der aufzeichnenden Rundfunkanstalten an einer Zweitverwertung ursächlich dafür, dass diese teilweise sehr wertvollen Tondokumente in den Archiven verschwunden waren. Dass, mit Ausnahme des Stückes von Kurt Edelhagen, dieses wurde 1970 aufgenommen, alle in dieser Sendung vorgestellten Aufnahmen aus den 1960er Jahren stammen, mag Zufall sein oder aber der Tatsache geschuldet, dass dieses Jahrzehnt eines der produktivsten in der Geschichte des Jazz gewesen ist. Auch die Aufnahmen des letzten Albums, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, reichen zurück in die 1960er Jahre. Und auch sie wurden in den Archiven einer deutschen Rundfunkanstalt wiederentdeckt. Charles Mingus at Bremen 1964 and 1975. So der Titel des am 13. November 2020 beim Label Sunnyside Records erschienenen Albums, dokumentiert auf 4 CDs zwei Konzerte, die der Bassist Charles Mingus im Abstand von etwas mehr als einem Jahrzehnt in Bremen gegeben hat. Die Musik, die Mingus und seine Band beim Konzert am 16. April 1964 im ausverkauften Sendesaal des Studio F von Radio Bremen ablieferten, stellten die 220 Zuschauerinnen und Zuschauer vor eine große Herausforderung. Kaum jemand war zu jener Zeit auf Mingus freche Mischung von klassischem Jazz-Vokabular mit avantgardistischen Stilelementen vorbereitet. Erschwert wurde die Verständigung zwischen Künstlern und Auditorium zudem noch durch den Umstand, dass die Band mit 45-minütiger Verspätung auf der Bühne erschien und Mingus dem Publikum gegenüber eine ziemlich feindselige Haltung einnahm. Unbelastet von den widrigen Begleiterscheinungen des Konzertereignisses und mit einem Abstand von fast 60 Jahren sowie in positiver Erwartung dessen, was da auf mich zukommt, habe ich die Aufnahmen von diesem Konzert mit großer Freude genießen können. Allerdings muss ich zugeben, dass die an diesem Abend gespielten Stücke schon aufgrund ihrer Länge, die meisten von ihnen dauern rund eine halbe Stunde, nur bedingt radiotauglich sind. Aus diesem Grund und weil die Sendezeit sich ihrem Ende zuneigt, hier nur die ersten Minuten der letzten Nummer des Konzertmitschnitts vom 16. April 1964. Sie hören ein glänzend aufgelegtes Sextett mit Johnny Coles an der Trompete, Clifford Jordan am Tenorsaxophon, Jackie Byard am Piano, Charles Mingus am Bass, Danny Richmond am Schlagzeug und mit Eric Dolphy an der Bassklarinette, der schon vor Antritt der Europareise mit Mingus und seiner Band geplant hatte, im Anschluss an die Tournee in Europa zu bleiben. Wenige Wochen nach dem Auftritt in Bremen erlitt Eric Dolphy dann bei einem Konzert am 27. Juni 1964 in Berlin einen Zusammenbruch, wo er zwei Tage später an den Folgen einer auch in der Klinik nicht rechtzeitig erkannten und deshalb auch nicht behandelten Diabetes im Alter von nur 36 Jahren verstarb. Die nun folgende Aufnahme ist eine der letzten, auf denen der großartige Künstler und liebenswerte Mensch zu hören ist. Ulrich Wallauer Faderl verabschiedet sich mit einer Aufnahme von Charles Mingus und seinem Sextett featuring Eric Dolphy an der Bassklarinette, einer nachdenklichen Komposition des Bandleaders, Meditations on Integration.